Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Tag der deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2024. Wunderbar sind Sie da und heute ist ein Feiertag eben in der Bundesrepublik und zwar zu Recht, wird da hoffentlich mit Stolz begangen, diese historische Leistung einer friedlichen Wiedervereinigung. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft, man ist sich dessen viel zu wenig bewusst. Ich habe das hier auch schon erwähnt, dass namhafte, ganz berühmte Historiker sich das noch 2 Jahre zuvor, etwa der Sebastian Haffner 1987, nicht vorstellen konnten. Wir haben damals geschrieben, eine Wiedervereinigung Deutschlands sei innerhalb der nächsten 50 Jahre faktisch undenkbar. Und dann später vielleicht unter Umständen allerdings nur mit Blutvergießen. Es ist dann ganz anders herausgekommen. Die DDR ist zusammengekracht, man könnte sagen pleite gegangen, wie der Ostblock. Der Sozialismus verschwindet ja nicht aus Einsicht oder weil er sich widerlegt finden würde. Ganz im Gegenteil, der Sozialismus geht bankrott, beziehungsweise das System geht bankrott, das er ausgesaugt hat. Der Sozialismus beginnt mit ein berühmtes Zitat, mit der Verteilung oder der Umverteilung von Reichtum und endet dann mit der Gleichverteilung der Armut. Also der Sozialismus ist ein System, das seine Grundlagen aufzehrt. Und das kann man wunderbar zeigen an dem Beispiel, ich glaube, ich habe es gestern sogar schon erwähnt, dass eben die sozialistische Planwirtschaft, die aber wenigstens vielleicht noch einen Plan hatte, heute haben wir ja Planwirtschaftler ohne Plan, vor allem im grünen Bereich tätig, dass diese sozialistische Planwirtschaft als automobiles Meisterwerk den Trabanten in der DDR hervorgebracht hat, während die kapitalistische, marktwirtschaftliche Marktwirtschaft eben dieses System eben die leistungsfähigen BMWs, Audis, Mercedes und wie sie sonst noch alle heißen, hervorgebracht hat. Und allein an diesem Sinnbild können Sie den Unterschied dieser beiden Produktionssysteme, dieser gesellschaftlichen Organisations- und auch Wissensermittlungssysteme beurteilen. Wissensermittlung, weil eben der Preismechanismus wichtige Informationen liefert und auch gewissermaßen dem Konsumenten, dem Bürger Anzeichen geben kann, gewissermaßen Wegweiser, wie er sich da zurechtfindet in der Welt der ja auch Produkteverteilung und des Produkteerwerbs. Also diese beiden Beispiele zeigen, wer es besser gemacht hat und wer weniger. Und das ist nicht eine qualitative Aussage über die Beteiligten. Die Menschen in der DDR waren keineswegs dümmer oder unklüger als die in der BRD, aber sie waren eben in einem anderen System. Und darum ist es wichtig, wie man sich organisiert. Und meines Erachtens gibt es eben erfolgreiche Grundprinzipien einer gesellschaftlichen Organisation und weniger erfolgreiche. Und die erfolgreichen, das kann man eben in der Bundesrepublik auch schön studieren, zum Beispiel auch in der Schweiz, sind eben die marktwirtschaftlichen, die liberalen, die freiheitlichen, könnte auch sagen die liberal-konservativen. Das Konservative, das Bewahrende, vielleicht auch etwas rückwärtsgewandt, ist wichtig, dass man nicht überstürzt, zu schnell das Neue um des Neuen willen tut. Und das Liberale ist aber das Aufsprengende, das nach vorne drängende, das eben vielleicht auch fortschrittliche Element. Und beides muss sich irgendwo moderieren und gegenseitig kontrollieren. Und diese Grundprinzipien, Freiheit, Eigenverantwortung, Demokratie, freie Meinungsäußerung, stabile Eigentumsordnung, maßvolle Steuern und vor allem Marktwirtschaft, das sind die Säulen, auf denen der Erfolg der Bundesrepublik errichtet wurde, einer Bundesrepublik, die es dann eben auch geschafft hat, die bankrott gegangene DDR zu übernehmen. Und das ist noch einmal nicht ein Werturteil über die Bevölkerung, die man da gleichsam als Bankrotteure bezeichnen möchte, denn die DDR-Bürger können nichts dafür, ihnen ist dieses System aufgepfropft worden, sie mussten das Beste daraus machen und darin existieren. Deshalb verbietet bietet es sich auch für uns Nachgeborene gewissermaßen oder Verschonte, sich damit allzu leichtfertigen moralischen Urteilen hervorzutun, wie das heute allzu oft geschieht. Und dieser Tag der Einheit, der eben heute gefeiert wird mit Ansprachen, mit Gedenkveranstaltungen, das ist wirklich etwas ganz Großartiges. Und bei allen Unzulänglichkeiten und Problemen, die nach wie vor bestehen, imponiert mir das. Und die Bundesrepublik kann da wirklich, die Deutschen können, und zwar in Ost wie West, können stolz darauf sein, was sie da geschafft haben. Und wenn ich mir da etwas als Außenstehender wünschen könnte, dann wäre es eben die Intensivierung des Gesprächs beziehungsweise den Abbau, der Abbau von Vorurteilen. Und ich will da niemandem zu nahe treten und es liegt mir auch fern, mich da allzu sehr einzumischen, steht mir gar nicht zu, aber nach meiner Beurteilung, vielleicht liege ich falsch, gibt es eben vor allem im Westen eine mir nicht passende, mal so gesagt, eine nicht passende Überheblichkeit. Und das ist eine Mentalität, die ich leider, leider auch im Westen, im sogenannten Westen insgesamt zu beobachten glaube, im Umgang mit allem Östlichen. Also dieser Dünkel, den man in Deutschland auch spürt, ist ein Dünkel, den die westliche Welt ganz generell mit Blick auf den globalen Osten zugrunde zu legen scheint. Mit allen damit verbundenen intellektuellen Todsünden gewissermaßen, eben die andere Seite immer zu unterschätzen, ihr nicht den gleichen Entwicklungsstand zu attestieren, sich auch moralisch automatisch im Recht zu fühlen. Wenn man über die anderen redet, sie da gleichzeitig immer irgendwie etwas herabqualifiziert. Und diese Stimmung, das sind wir uns vielleicht gar nicht so, dessen sind wir uns gar nicht so bewusst, diese Stimmung hat natürlich auch sehr viel dazu beigetragen, die Beziehungen zu vergiften. Und das ist nicht gut. Und das wäre sozusagen mein Wunsch, dass vielleicht auch mein Zuruf, dass hier dieser Stolz auf das gemeinsame Erreichte, ohne dass man das verschweigt, was trennt, dass man das auch zelebrieren kann und vor allem, dass man das als Auftrag nimmt. Und hier spreche ich vor allem an die westliche Welt, also auch das westliche Deutschland, das mir ja auch vertrauter ist letztlich als das östliche, dass sich der Westen vermehrt die Muße und auch die Bereitschaft herausnimmt, den anderen zuzuhören und die anderen ernst zu nehmen. Im Moment glaube ich, dass wir vom Osten sehr viel lernen können, während der Westen mir da etwas zu sesselfüllend und selbstgefällig in der Gegend sich da aufzuspreizen droht. Also Zurückhaltung, Demut, zuhören, ernst nehmen, das wäre hier der, ja, schweizerische Wunsch. Heute Nachmittag, 16 Uhr, dürfen Sie nicht verpassen. Donnerstag, Tag der Einheit, Weltwoche-Erscheinungstag, Print. 16 Uhr, ein Livestream, Weltwoche-Premiere, erstmals mit direkter Einschaltung von Zuschauern und Zuschauerinnen. Sie können mit mir diskutieren, Sie können mich kritisieren, Sie können mich Dinge fragen, das ist alles ohne Netz und doppelten Boden. 16 Uhr, www.weltwoche.ch/live, L-I-V-E, ich wiederhole, www.weltwoche.ch/live, L-I-V-E, oder auf unserem Weltwoche-YouTube-Kanal. Wenn Sie sich einschalten wollen, müssen Sie uns zwingend vorher eine Frage schicken oder eine Bemerkung, Ihre Kritik, und zwar an input@weltwoche.ch, input@weltwoche.ch oder über das Formular auf www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Ich wiederhole, www.weltwoche.ch/sprechstunde/. The best of, die größten Hits dieser Zusendungen, die werden wir dann, Sie werden kontaktiert, in unsere Sendung aufnehmen. Die neueste Ausgabe der Weltwoche mit vielen internationalen Themen, unter anderem hat mein Kollege Daniel Rieser in der Wüste von Arizona mit diesem Mann eine Friedenspfeife geraucht. Sie kennen ihn noch, Kapitolaufstand, 6. Januar 2021, der Schamane von Washington, der Mann mit den Büffelhörnern, mit den Bisonhörnern, der Uri-Stier, wie wir in der Schweiz schon etwas scherzhaft meldeten. Unser Reporter hat ihn besucht, den Mann, der sozusagen das inoffizielle Gesicht, die Anti- Idolfigur dieses Kapitolaufstands repräsentiert. Er musste ins Gefängnis. Dani Rieser hat ihn getroffen, Thomas Muschonico die Bilder gemacht und eben gemeinsam haben sie in der Wüste eine Friedenspfeife geraucht und gleichzeitig tauchte unser Reporter ein in die amerikanischen Albträume, auch die Verschwörungstheorien. Wir haben viele weitere Themen. Wir haben interviewt zum Beispiel die Amanda Knox, die in diesem bizarren Kriminalfall Italiens verwickelt wurde. Sie, die Amerikanerin, mit diesem merkwürdigen Mord an einer Freundin und sie wurde dazu Unrecht drin verstrickt, musste ins Gefängnis, ein Hin und Her, hier spricht sie. Professor Gunter Schnabel, orientiert über diesen Draghi-Bericht, der einfach noch nicht die meines Erachtens triftigen Schilderungen gefunden hat. Wir schreiben über Sinn und Wahrheit unter Heiden. Viele halten meinen Glauben für ein Hobby, wie Badminton oder Power-Yoga. In meinem neuen Buch schreibe ich, warum ich trotzdem Christ bleibe. Tobias Habel, der Autor, der Journalist. Ich werde ihn heute um 9 Uhr interviewen. Für meinen Kanal werde das dann ausstrahlen. Wir sprechen über die Bedeutung des Christentums und des Christseins heute. Ein wichtiges Buch, ein Buch, das auch, glaube ich, einen Nerv trifft. Und so, wie mir das der Tobias Haberl erklärt hat, verkauft er auch schon recht ausgiebig dieses Werk, das da in eine Leerstelle fällt. Das ist ja das Schöne. Wir beklagen ja immer etwas die Religionsvergessenheit, das christliche Erbe, das da zu Schanden geritten werde. Ja, es sind sehr viele anonyme Christen unterwegs, aber wenn irgendetwas passiert, sei das im Migrationsbereich, sei das im Islamismusbereich, im islamischen Zusammenhang generell, da merkt man doch, dass da irgendetwas immer noch vorhanden ist. Oder nehmen Sie diesen Fall aus der Schweiz mit dieser verrückten Luftpistolenschützin Sanja Ameti, die man ja geradezu steinigen und kreuzigen wollte für dieses blasphemische, dummdreiste Verhalten, diesen Meilenstein in der Weltgeschichte der Dummheit, dass sie da in ihrem Keller auf ein Kunstkatalogbild christlicher Ikonen feuerte mit der Luftpistole und das Gesicht des Baby-Jesus durchlöcherte. Ich meine, das alleine öffnet natürlich schon Abgründe ins Seelenleben einer jungen Frau. Ich meine, was sind das für Frauen, die da auf Babys schießen? Und dann eben das zweite, gewissermaßen die antichristliche Botschaft des Ganzen. Man zertrümmert da etwas, was andere für etwas sehr Heiliges anschauen, sehr viele in unserer Kultur. Und auch wenn sie da nicht zu den sozusagen Ikonenverehrern gehören, aber das hat einfach... Es hat etwas in Schwingung und gebracht, es hat ein fundamentaleres Entsetzen ausgelöst und das ist eben auch ein Zeichen, dass dieses Christentum, das schon oft hochgesagt wurde, es ist eben doch noch da, sonst würde das ja die Leute nicht irritieren. Hans Winkler, der bedeutende österreichische Journalist und Kolumnist, porträtiert den Herbert Kickl für uns und viele, viele weitere Themen. Wüssten Sie übrigens, dass Jeremias Gotthelf, der große Schweizer Dichter, auch zu Themen der Migrationsproblematik publiziert hat im 19. Jahrhundert. Auch das wird aufgearbeitet. Großes Duell zwischen J.D. Vance und Tim Walz, den beiden Vizepräsidentschaftskandidaten von Donald Trump und Kamala Harris, und nach übereinstimmender Auffassung der Medien hat hier J.D. Vance gewonnen. Er dominierte diesen Tim Walz. J.D. Vance sozusagen der Prototyp eines Trump ohne Trump. Er ist der Trump, der aber sich gewählter ausdrückt, weniger unberechenbar, weniger erratisch. Man hat selbst in den Trump-kritischen Medien eine gewisse Bewunderung herausgehört. Und das ist interessant, weil ja in den letzten Wochen die gleichen Medien versucht haben, diesen J.D. Vance als Ausgeburt des Hillbilly-Wahnsinns sozusagen hier zu perhoreszieren, zu kriminalisieren, zu verleumden und zu verteufeln. Offensichtlich ist er nun doch nicht ganz so schlimm. Dann eine bittere Niederlage für die Ukraine. Das wird eher klein gefahren. Passt nicht so zu diesen Verhandlungen, die wir jetzt haben in Warschau, eine große Sicherheitskonferenz der Vereinigten Russland-Gegner. Das ist also eine Meinungsfront und eine Ablehnungsfront und eine Feindbildfront, die selbst manchem Russland-Kritiker etwas Geschmuch vorkommt. Etwas sehr viel Meinungseinfalt, da fühlt man sich fast schon zum Widerspruch genötigt. Auf jeden Fall, während hier die Gleichgesinnten tagen und sich da in ihrer Russland-Obsession und ihrer Russland-Skepsis, um nicht zu sagen Russland-Feindseligkeit, gegenseitig bestätigen, ja, marschieren die Russen voran. Jetzt haben sie da diese lang umkämpfte Stadt Vuledar eingenommen. Da sieht man eben auch, dass diese Kursker-Offensive, die ja vielleicht etwas Verwirrung und Verstörung und auch Rätselraten ausgelöst hat, dass die eben nicht so wahnsinnig viel bringt. Gewinnwarnungen in Serie. Autohersteller wie WW, VW und Mercedes stecken tief in der Krise. Ja, warum? Natürlich durch selbstgemachte Fehler, aber auch aufgrund der Geopolitik. Darüber habe ich gesprochen gestern mit Markus Somm und Urs Gehriger, den beiden Amerika-Sachverständigen. Markus Somm, Chefredakteur Nebelspalter, Urs Gehriger, Auslandschef Weltwoche, gerade zurück aus Kalifornien. Und wir haben uns unterhalten über die Wahlen, aber auch über die globale Stellung der Vereinigten Staaten von Amerika und wie diese Rolle heute ausgespielt wird. Ich werde dazu sehen skeptisch, nicht gegen die Amerikaner, einfach skeptisch, während meine anderen beiden Kollegen doch eher das Amerika-Vorbild hochgehalten haben. Da möchte ich einfach einen provokativen Gedanken einstreuen. Für mich sind natürlich diese Wirtschaftshorrormeldungen auch eine Folge des Wirtschaftskriegs der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Europa. Das ist nicht ein direkter Wirtschaftskrieg. Sie führen einen Krieg gegen Russland. Aber faktisch ist das auch ein Wirtschaftskrieg gegen Europa. Denn damit wurden zertrümmert die bis jetzt höchst relevanten Energielieferungen aus Russland, insbesondere nach Deutschland. Das ist natürlich für diese Industrie, die sich da hat auch abschlachten lassen auf dem Hochaltar der grünen Ideologie, das ist natürlich happig, das ist nicht zu verkraften. Und man nimmt mir das einfach auf die zu leichte Schulter. Ja, wir können uns allem anpassen. Offensichtlich geht das nicht so gut. Ich wäre da vorsichtiger, ich wäre skeptischer und mir passt diese Wir-schaffen-das-Allüre hier nicht. Man hat es in der Flüchtlingskrise gesehen, wenn Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, ja, dann schaffte sie es eben nicht. Und heute diese gleiche Überheblichkeit, dieser Machbarkeitswahn, wir schaffen das, wir können auch diese russische Energie einfach streichen, wir können aus den Kernkraftwerken aussteigen und machen es dann mit Windrädern und Solarpanelen. So einfach ist das nicht und das ist keine seriöse Politik. Ein Trump mit Manieren, das ist die Formulierung der FAZ. Dann haben wir einen neuen Oberbefehlshaber der schwedischen Armee. Da ist mir aufgefallen, was die Medien sozusagen als Pointe, als positive Pointe setzen, nämlich, dass dieser Michael Claesson in seinem Büro eine Klopapierrolle mit Putins Konterfei drauf hat und einer klaren Botschaft. Da sehen Sie eigentlich das Elend unserer westlichen Situation. Also man hat jetzt einen Oberbefehlshaber in Schweden, ich will das ja nicht pars pro toto für die ganze Welt da im Westen hinstellen, aber es ist vielleicht doch ein bezeichnendes Schlaglicht, der hat jetzt den Putin auf einer WC-Papierrolle. Da muss ich jetzt einfach sagen, das ist peinlich. Das ist fast, für mich disqualifiziert das diesen sonst sicher verdienstvollen schwedischen General. Das ist ein Verhalten, dass zum Beispiel bei der sehr disziplinierten, verbal disziplinierten Außenpolitik Russlands mit Lavrov und Putin, ich spreche jetzt nicht von Medvedev, dem früheren Präsidenten, der ein Korruptionsproblem hatte und verdächtigt wird, sowieso ein heimlicher Höfling des Westens zu sein, deshalb übertut er sich jetzt in der gegenteiligen Richtung, überkompensiert er das mit chauvinistischen Sprüchen, die eben auch ins Peinliche ausarten. Das geht dann eben in die Richtung wie dieser Herr Claesson. Das zeigt irgendwo auch diese Infantilisierung der Diskussion, die wir haben, dieses primitive Niveau, wie man hier sozusagen den Staatschef einer, ja, im Moment und sicher feindselig gegenüberstehenden Macht oder zumindest diesen Parteien, die da involviert sind, die sind jetzt, die empfinden sich als Feinde. Die Schweiz ist auch schon so halb hineingezogen, dass man mit solchen Bildern arbeitet. Das ist kein gutes Zeichen. Wie Führungskräfte mit Einsamkeit umgehen? Ja, positiv. Die Einsamkeit beflügelt. Es ist etwas Interessantes, auch manchmal einsam mit sich selber etwas zu überlegen. Aber nur allein mit sich können sie es dann eben auch nicht ausmachen. Fürchterlich diese Eskalation im Nahen Osten, gebe es da gerne zu, ich bin da etwas mit meinem Latein am Ende. Ich sehe die Komplexität dieses Konflikts, ich sehe die uralte Vorgeschichte. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Meine Sympathien liegen bei Israel. Israel ist mir näher als Pfeiler auch unserer westlich-christlichen Kultur, selbstverständlich, als ein Land, auch mit einer jüdischen Bevölkerung und einem jüdischen Volk, könnte man sagen, das beeindruckt als Leistungselite. Das heißt natürlich nicht, dass die alles richtig machen und nichts falsch. Es gibt sicher viele Fehler. Ich verstehe diese natürlich Notwendigkeit, sich zu wehren, wenn du angegriffen wirst wie am 7.10. Aber auf der anderen Seite befällt mich auch ein Gefühl der Aussichtslosigkeit. Erstens geht das nicht, auch wenn man sich das immer wieder rechtfertigt und schönredet und als unausweichlich ansieht, diese zivilen Opfer, da kann ich nicht einfach so darüber hinweggehen, weil das ein Problem ist, vor allem für den Westen, der sich sonst eben so wahnsinnig menschenrechtlich und humanitär positioniert. Da liegen meine Sympathien bei den Kritikern. Auf der anderen Seite scherbelt eben auch die arabische Position gewaltig. Und es gibt viele Argumente in diesem Zusammenhang, aber Sie merken das, ich schrecke davor zurück, hier mit einer einfachen schwarz-weißen Folie oder Klarheit Ihnen diese Situation darzulegen. Ich glaube, es ist eben nicht so einfach und alle, die da behaupten, es sei so einfach, die liegen falsch. Die drohen einem Betrug oder einem Selbstbetrug zum Opfer zu fallen. Ich habe gestern bei dieser Diskussion mit Markus Somm und Urs Gehriger auch, haben wir über diesen Nahostkonflikt gesprochen. Und die beiden haben mir gesagt, ja gut, die Araber sind einfach nicht im Recht da. Die sind von Anfang an im falschen Film. Und die Israeli, die verteidigen sich, ist eine Demokratie, ist uns viel näher. Das stimmt alles. Aber trotzdem haben wir eine Situation, die nicht funktioniert. Und ich will mir nicht ausmalen, was es bedeutet, wenn Israel jetzt auf Jahre hinaus hier in einem Krieg ist. Dann haben wir noch einen Krieg, dann haben wir noch Taiwan, wann klopft es dort? Dann haben wir immer noch die Ukraine. Also eine Welt aus den Fugen, und vor diesem Hintergrund muss man sich eigentlich wünschen, dass in den USA jemand gewählt wird, der die Stärke, aber eben auch den Pragmatismus verkörpert, um diese Konflikte einer Lösung näher zu bringen. Nicht, weil die Amerikaner sagen, America first, dass wir dann allen befehlen können. Ich glaube auch nicht, dass das die Auffassung von Trump ist. Ich glaube, für ihn heißt America first, ich kümmere mich zuerst um Amerika. Und ich vertrete meine Interessen robust auf der ganzen Welt, aber ich bin auch bereit, die anderen leben zu lassen. Das ist für mich die Aussagekraft seiner ersten Amtszeit. Er hat da wahnsinniges Powerplay gespielt, gegen den Little Rocket Man in Nordkorea, auch gegen China, aber am Schluss ist Donald Trump ein Geschäftsmann. Und das prägt ihn, anders als die Ideologen, die heute am Ruder sind und allzu starr und schablonenhaft sich dem Weltgeschehen zuwenden. Wenn Trump diese Erwartung erfüllt und auch sagt, Russland und China sind keine Feinde, sondern wir müssen zusammenarbeiten, denn entspricht das der Intuition, die ich habe? Ich finde das auch. Ich finde, wir haben viel zu viel Konfrontation. Der Westen ist mir viel zu selbstgerecht. Der Westen sieht seine Fehler nicht. Und durch diese Überheblichkeit treibt er immer mehr Länder ins nicht-westliche oder sogar anti-westliche Lager, was uns auch nicht gut tut, denn wir fangen an, unsere eigenen Werte deswegen zu verraten, nicht mehr ernst zu nehmen. Biden will etwaigen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen nicht unterstützen. Ja, das ist eben auch ein Pulverfass mit unabsehbarer Explosionswirkung. Sind kein Wokeness-Verein oder eine linksextreme Bewegung. Es bewegt sich etwas bei den Grünen. Ich weiß, viele von Ihnen haben die Hoffnung aufgegeben. Ich lasse mir auch da die Zuversicht nicht nehmen. Das ist eine Chance für die Grünen. Die Grünen gibt's aus guten Gründen in Deutschland. Ich teile diese Politik nicht. Ich bin für Umweltschutz, aber nicht für diese marxistische, etatistische Lösungsarchitektur, die da von der grünen Seite kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt der Robert Habeck diese Grünen neu justiert. Da gibt's offensichtlich schon etwas mehr Pragmatismus. Und das ist in der deutschen Politik ganz generell gefragt. Ja, die Stadt Vuhledar ist gefallen. Das hat auch mit der Kursk-Initiative zu tun. Dann sagt der Swiss Life Deutschland-Chef, die Swiss Life, eine Schweizer Firma, der größte Lebensversicherer auch in Deutschland, Holger Mattheis, ist da der Chef der Swiss Life Asset Managers. Er erklärt, warum Bauprojekte auch selbstverschuldet scheitern, die Baufinanzierung nicht mehr günstiger wird und auf welche Kriterien Anleger achten müssen. Von einem Niedergang des Standorts Deutschland kann eigentlich keine Rede sein. Das finde ich jetzt noch eine steile Ansage. Schön. Ich finde das immer gut, wenn es etwas antizyklische Thesen gibt. Vielleicht hat er ja recht. Ich glaube allerdings, es sieht nicht so rosig aus. Das allerdings ist auch keine Untergangsmeldung, denn die Deutschen, glaube ich, brauchen manchmal auch einfach diese Probleme, damit sie daran wachsen und eben darüber hinaus wachsen können. Das die wichtigsten Themen und Akzente des heutigen Morgens, etwas weniger stromstoßmäßig vorgetragen wie gestern. Auf dieser Intensitätsstufe kann ich Sie und darf ich Sie nicht jeden Morgen begrüßen und behelligen. Ist auch nicht immer mein Gemütszustand, muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen. Jeder Morgen hat seine eigene Dynamik, auch seine eigene Intensität und seine eigene Stimmung. Und meine Aufgabe besteht irgendwie auch darin, hier authentisch anhand der vorliegenden Nachrichten das so darzulegen, dass das irgendwie passt, stimmt und tatsächlich auch Ausfluss meiner als ehrlich empfundenen Geistesregungen ist. Das ist sozusagen der Ansatz, den wir da verfechten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens um 16 Uhr. www.weltwoche.ch/live. Schauen Sie sich das an. Das würde mich sehr freuen. Schalten Sie sich ein, schicken Sie uns Ihre Kritik, Ihre Anregungen, Ihre Fragen. Bis bald. Ich freue mich und melde mich auf jeden Fall zurück.